Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich glaube der 60. vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüegg, mit Simon Balisan.
Ja, hallo.
Und heute mit einem Gast, und zwar Manuel Oberholzer. Herzlich willkommen, dass du, ja, lässig, dass du mitmachst. Der Manu, er ist Mitgründer von MYI Entertainment. Genau. Also, ich glaube, ich habe das Gefühl, viele kennen es vielleicht eher aus von Mindsanity. Den Namen habe ich das Gefühl, ist mir geläufig.
Ja, es sagen auch viele Mindsanity Entertainment, die uns noch von früher noch kennen. Ja.
YMCA sagen sicher auch viele.
Ja, es ist ein bisschen kompliziert, weil MYI kommt eigentlich von Mindsanity. Also Mindsanity ist immer der Gamer-Tag oder das Kürzel, das du in den Games gebraucht hast, ist MYI gewesen.
Ja, klar, ja.
Und dann haben wir gedacht, das ist ja mega cool, nutzen wir da auch für unsere Agentur. Und haben auch nicht gedacht, dass eigentlich kein Mensch kann aussprechen kann. Ich bin sehr viel am Telefon am Diktieren, meine E-Mail-Adresse @myi.
Grossartig für eine Agentur. Nein, genau, weil der Manu eben, ihr seid die grösste oder die verbreitetste E-Sport-Organisator, kann man sagen, oder in der Schweiz.
Ja, Agentur für Gaming und E-Sport. Ja.
Genau. Über das werden wir sicher noch ein bisschen ausführlich reden, was ihr so genau macht und den ganzen E-Sport in der Schweiz und Auswirkungen von Corona. Können wir überleiten zu den News, weil dort geht es auch ums E-Sport, respektive ums Streamen. Nämlich Twitch, dort sind viele Streamer am Streiken. Das können wir mal gerade anschneiden. Und dann haben Simon und ich noch ein Update, oder ich habe es zumindest mal überprüft, können wir dort noch mal kurz darüber reden, über den korrupten Handel mit Games. Dann haben wir zwei Highlights von der Gamescom Opening Night Live, dann gibt es einen Klag gegen VPN-Anbieter von der Filmindustrie mal wieder. Das stimmt, das ist gar nicht News, aber das kann Simon dann irgendwann mal erzählen. Dann einfach spontan reinbrätschen über seine Nothing Ear, die neue Hype. Earbuds, was ist eigentlich der offizielle Name von?
Wie meinst du? Also, sind einfach so, ja, Earbuds, ich weiß nicht, Earbuds.
Ich weiß gar nicht, was ein Markenname fängt ist und was der Name.
Es sind einfach so Wireless-Kopfhörer, wie so die Apple, wie heissen die dort? AirPod.
Genau.
Ich weiß nicht, aber es sind einfach so ein die für günstig und in einem okay. Ein schickeren Design, wie ich finde.
Alright. Das können wir dann auch noch kurz erzählen. Denn ich habe The Witcher Nightmare of the Wolf gesehen.
Was ist das schon wieder? Ist jetzt das die Anime? Die
Anime-Serie, ja. Und dann habe ich noch Aliens Fireteam Elite. Habe ich eigentlich gesagt mit dem Luca. Er ist jetzt halt nicht da, ist in der Ferien. Finde ich skandalös, Simon, dass du ihm Ferien gewährt hast. Für das er nichts macht.
Ja.
Der Lump. dann Rustler und Lake habe ich gespielt. Alles eine gute Mischung. Bevor wir anfangen, habe ich noch eine Korrektur von letztem Mal. Jetzt ist der Luke auch wieder nicht da, aber wir haben die scheinbar, wo wir von der Bella Thorne haben wir geredet, von dieser Schauspielerin wegen Onlyfans, dass sie einen Onlyfans gemacht hat und alle sind ausgerastet, weil sie keine Nacktbilder gezeigt hat. Und wir haben dann aber, ich habe vermutlich gesagt, das ist doch die von TikTok. Und das ist aber Bella Porch. Das hat uns, ich weiß gar nicht, wer es im Gesicht geschrieben hat. TikTokerin mit dem Gesicht. Ja, genau.
das hast du in dem Fall. Ich habe eben gedacht, weil die Bella Thorne ist schon das, die hat schon mit TikTok etwas am Hut, aber in dem Fall hast du die verwechselt.
Gut. Ja, Bella Thorne ist auch auf TikTok.
Die ist auf TikTok. Okay. Auf OnlyFans. Fuck, jetzt habe ich verwechselt gemacht.
Nein, aber ich kann sagen, aber sie ist sicher auch dort. Weißt du, was ich sagen? Die ist vermutlich auch auf TikTok. Aber die Bella Porch ist eigentlich die dort bei TikTok so ein virales Video gemacht hat. Genau. Gut, hätten wir das auch geklärt. Aber jetzt, Manu, erzähl doch mal, vielleicht mal einfach mal was macht ihr überhaupt und wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Ihr seid ja schon recht lange dabei.
Genau, also so unser Kernteam gibt es eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt. Und wenn wir aktuell sind, oder wie ich es beschrieben habe, wir sind eine Agentur für E-Sport und Gaming. Sprich, wir sind eigentlich ein Dienstleister. Wo alles Mögliche organisiert und hilft, verschiedenste Brands, die irgendwas im Gaming und E-Sports machen wollen. Und sind eigentlich so ein bisschen der Connector zwischen den Gamer und Gamerinnen und irgendwelche Brands, die irgendwelche Marketingziele haben und wollen die erreichen. Und das heisst, dass man dann am Schluss alles Mögliche macht. von Events. Also wir machen eine grosse Messe, HeroFest, die jetzt am Anfang Oktober stattfindet, zu Online-Turnieren wie Digitech Playgrounds, die wir für euch dürfen organisieren. Zu Online-Ligen für den TCS, den Touring Club, machen wir eine Rocket League-Liga.
Genau, gegen die haben wir ja auch schon gespielt, die vom TCS.
Genau. Das findet auch, also das muss man sich vorstellen, wie macht der Sport. Also dort sind 10 Teams in dieser Liga, die sich in wöchentlichen Matches eigentlich treffen und dann in einem Ledersystem spielen. Also es gibt irgendwie Ranglisten und nach ein paar Wochen gibt es Playoffs mit den Besten und wir haben ein Offline-Finale. Mhm. Und dort, ja, dann wir auch die ganze Sache organisieren, Regelwerk schreiben, Broadcasts organisieren, die Livestreams planen, etc. Also, sehr viele Events, und Events sind in unserem Bereich in allen Formen, also von sehr physisch bis zu nur virtuell. Auch wenn noch ein cooles Event ist, was wir machen, ist Switzerland. Die grösste LAN-Party, nicht nur von der Schweiz, sondern vom ganzen deutschsprachigen Raum. Also, das ist etwas,
ja, was... Wie gross, wie viele sind jetzt die Fans? 1000?
Jetzt, dieses Jahr sind wir, glaube ich, 1200 wegen Corona, aber wieder ein bisschen kleiner. Wir sind schon über 2000 gewesen. Und unser Ziel ist immer ein bisschen grösser sein als Dreamhack Leipzig, weil dann sind wir grösser als die Deutschen. Und dann hat die Schweiz irgendwo mal die Nase vorne im Gamebereich. Also, wir sind mittlerweile sogar einer der grössten LAN-Partys in ganz Europa, weil es gibt nicht sehr viele, die noch grösser sind.
Ja, okay. Das ist natürlich schon der mit den LAN-Partys. Also für die nicht wissen, was das ist, die kommen alle mit ihrem eigenen Kübel unter dem Arm und im eigenen Bildschirm, nehmen wir wahrscheinlich auch an, oder? Sicher.
Ja, ja.
Fahrst vor, stellst ihn auf den Computer und zockst ihn 3 Tage durch in einer gigantischen Halle und pennst? Unter dem Tisch?
Ja, unter dem Tisch oder in einer dedizierten Schlafhalle. Das kann man sich dann vorstellen, ich will einen Campingplatz am Open Air, wo einfach alle Zelte weggenommen worden sind, weil sie einfach... Eine Halle voll Matratzen am Boden mit Schlafsäcken.
Crazy. Jetzt ist die Events... Ja, genau. Gut, zum Glück bin ich nicht da. Du sagst eben, die grossen Events, ihr habt mit Corona tatsächlich... wie fühlt man sich da, wenn da du die riesen Events willst organisieren und dann plötzlich kommt Corona? Und das ist ja wie so ein Grundfest von euch, das ihr organisiert. Die grösste LAN, das HeroFest und so, das ist ja ein riesen Aufwand zum Organisieren. Und dann plötzlich für 2 Jahre heisst es, läuft nicht mehr.
Ja, ich wenn man gewusst hätte am Anfang, dass es jetzt einfach für 2 Jahre nicht läuft oder für x Anzahl Monate, dann wäre es nicht einmal so schlimm gewesen, würde ich jetzt sagen, oder? Weil hättest du ja eine Planbarkeit gehabt. Mhm. Aber das Schwierigste war eigentlich, dass man ja nie gewusst hat, wie es weitergeht. Also am Anfang sind ja, glaube ich, alle ultra naiv gewesen und haben das Gefühl, es geht jetzt schon wieder weiter nach 2 Monaten, wenn man die Events wieder, und man hat dann lange immer noch die Events geplant, oder? Und verschoben und du hast am Schluss viel einen grösseren Aufwand gehabt, weil du hast immer wieder neue Konzepte müssen machen, neue müssen planen, neue zusätzlich jetzt noch Sicherheits- und Hygienekonzepte machen, die du sonst nicht gehabt hast. Und am Schluss wird es dann noch abgesagt und dann hast du natürlich einen riesen Aufwand für nichts. Je nachdem, wir haben es zwar geschafft, relativ viele Sachen ein bisschen umswitchen, also dann auch Online-Events machen, oder das HeroFest hat letztes Jahr so hybrid stattgefunden mit einfach ein paar Teilnehmenden. Und auf so einen Fokus auf eine Show und nicht auf eine richtige Convention. Aber es ist natürlich schon eine Änderung gewesen und viele Sachen haben jetzt anders stattgefunden. Aber ich würde sagen, innerhalb der ganzen Eventbranche ist es uns wahrscheinlich relativ gut gegangen, weil wir eben haben können switchen. Wir sind uns vorher schon gewöhnt gewesen, Online-Sachen machen und das komplett online ändern ist nicht so schwierig gewesen. Und wir haben auch so ein bisschen Opportunities plötzlich überkommen. Also, wir haben zum Beispiel angefangen, virtuelle Mitarbeitende-Events machen mit Games.
Für Firmen, die irgendwie gemerkt haben, shit, unser Mitarbeiter-Event geht nicht und die wollen jetzt irgendwie, ja.
Genau. Da haben wir zum Beispiel mit Roche etwas sehr Cooles gemacht für ihre Lehrlinge. Die haben auch normalerweise immer Aktivitäten und ist eigentlich auch noch bei ihnen wichtig, dass sie irgendwie so interdisziplinär und Cross-Teams irgendwie zusammenschaffen.
Ja.
Und dann haben
Buzzword nach Buzzword.
Ja, es geht so, aber am Schluss, was rausgekommen ist, ist dann ein Minecraft-Event, wo irgendwie 100 Lehrlinge und haben zusammen gespielt auf einer Minecraft-Map, wo wir designt haben und dann eigentlich so eine Building-Challenge gehabt und haben müssen einen möglichst coolen Rosturm eigentlich bauen. Und das war insane gewesen, weil die kreiert haben. Sie haben nur 2 Stunden Zeit gehabt, aber die haben sich wirklich top vorbereitet und so. Am Weekend vor dem Event, wo die Logins von den Servern bekommen, sind schon so ein paar drauf und haben irgendwie angefangen, ganz viele Hühner zu spawnen. Es ist ein Server mal noch abgelegen vor dem Event. So shit. Aber es war ein mega cooles Event gewesen und es wurde, ist auch kommentiert worden und es hat eine Jury gegeben und in dieser Jury ist sogar die offizielle Roche-Architektin, weißt du, wo ihre wirklich richtigen Gebäude und so geplant drin waren.
Witzig.
Also, ja, crazy Sachen. Und etwas Cooles, was wir auch noch gemacht haben während Corona, ist, wir haben anfangs Corona, wo ja jeder noch gewitzelt hat, haben wir so gesagt, ja, wenn die Schulen zugehen, dann machen wir dann ein Fortnite-Turnier für all die Kinder, die heim sind und nicht mehr die Schule können. Und nachher sind echt Schulen zugegangen und wir haben so gedacht, so fuck, wir haben so als Witz gemeint, aber jetzt müssen wir eigentlich schon machen. Und wir haben dann innerhalb, eigentlich dort, wo die News kam, ist es ja mal verdammt schnell gegangen, von News bis zu Lockdown, haben wir irgendwie in einem Wochenende eine neue Brand kreiert und eine Webseite und haben einfach selber jetzt, wenn wir Bock drauf haben, ein Fortnite-Turnier gestartet oder eine Turnierserie für den ganzen Dachraum, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da hat es super funktioniert. Also dort haben pro Serie immer 10'000 Teilnehmer gehabt. Über das Jahr sind jetzt über 100'000 Teilnehmende gehabt, die gespielt haben. Und das ist crazy, ja. Da läuft auch jetzt noch, haben wir jetzt weitergeführt, aber weil es nice ist. Also es hat auch Möglichkeiten gegeben, jetzt während Corona, zum die ein bisschen schnappen.
Hey, aber jetzt mal so, wenn jetzt so ein bisschen zurücklernst und so mache ich das Ganze überschaust. Eben, seit fast 10 Jahren machen wir jetzt das. Was hast denn so die extremsten Veränderungen? Weißt du, irgendwie eben, man fragt ja immer das Gleiche, aber eben E-Sport, das ist schon gross auf eine Art, aber dann irgendwie je nach Gesellschaft oder die Leute, die du fragst, ist immer noch völlig in Nischen, oder?
Ja, also das finde ich so eigentlich das Extremste, ja, dass die Vorbehalte immer noch so gross sind, obwohl es eigentlich mittlerweile Gaming ein Riesenhobby ist. Oder jetzt ist gerade ZHW bringt einmal so eine Studie raus über E-Sport Gaming und dort war 41% von allen Schweizer und Schweizerinnen gamen mindestens einmal in der Woche. Das sind hure viel eigentlich. Aber ich würde sagen, ich bin ein Gamer oder eine Gamerin, macht wahrscheinlich relativ wenig gefühlt.
Also das zählt natürlich auch alles dazu, Amix. Ja. Also, find ich auch ein bisschen schwierig zum Abschätzen. Aber ja, sicher sehr viel.
Auch wenn ich mein Startup vorstelle, häufig ist so die erste Frage, an was du gamest im Fall auch. Also, dass eine erwachsene Person noch gamet, ist immer noch speziell. Und ich zitiere dann häufig, du Phil, hast mal eine geile Story gemacht mit so einer Rentnerin, die du interviewt hast, die gamet. Und ich habe das so cool gefunden, dass sie eben auch das sagt, was ich immer sage, nämlich alle ihre Umfeld schauen nur Fernsehen und konsumieren nur passiv und sie ist erstens aktiv, zweitens sie haben in einem sozialen System drin. Und trotzdem ist irgendwie Gaming noch ein bisschen negativ stigmatisiert, jetzt im Gegensatz zu einfach Fernsehen schauen und Netflix schauen,
was
die meisten machen.
Ja, das ist krass und vor allem das auch immer noch in der, also weißt du, wenn du so denkst, klar, ich bin jetzt in einer Generation aufgewachsen, wo schon sehr viel gamen und die jünger sind als mir, gamen fast alle, oder? Wenn ich so, wenn du so ein bisschen schaust, oder zumindest haben mal und wissen, oder dort ist es nicht mehr so, aber jetzt, also ich sage jetzt so bis. Ja, die Leute, die jetzt so ein bisschen 35 sind, dort fangen sie an, das sind halt einfach immer noch die Entscheidungsträger bei uns und darum sind wir dann wahrscheinlich so stigmatisiert. Ich glaube, es dauert einfach noch 20 Jahre, bis einfach wirklich der Hinterste und Letzte checkt, dass das einfach ein riesen Ding ist, oder? Mhm. Und was natürlich ein kleines Problem ist, dass man es nicht festmachen kann. Weißt du, im Gegensatz zu Sport, so, wo es bei uns einfach irgendwie so 3 populäre Sportarten gibt, wie irgendwie Fußball und Eishockey und dann kommt, nachher kommen dann schon, vielleicht Schwingen oder so, und nachher kommt dann Handball und Volleyball und so, gibt es beim Gaming einfach so viele Sachen. Und da gibt es nicht irgendwie ein mega Interesse, wo du kannst sagen, das ist Fußball vom Gaming oder so, oder? Das ist, also klar, gibt es die Sachen wie League of Legends und CSGO und so, die vielleicht besser laufen als andere, aber nachher versandet das so in ganz vielen kleinen Nischen.
Ja, und du hast immer noch die Schwierigkeit, oder? Das League of Legends ist zwar gross und kannst sagen, das hält sich sehr gut. Aber also, du verstehst es halt nicht, wenn du jetzt selber spielst. Und du hast niemals Spass daran, wenn du jetzt selber spielst.
Und auch zum Zuschauen ist es so confusing, so, das ist bei Fußball kommst du raus. Es ist eine Art wie Cricket im echten Sport.
Kannst du sagen, wer einfacher ist, sehr populär auch. Ja. Ist einfach, aber dort ist wieder das 18-Plus-Ding, oder? Was dann auch wieder schwieriger macht, um irgendwo im Mainstream hineinkommen. Ich bin dort eher so ein bisschen, oder ich finde immer so Games drum spannend, wo so ein bisschen die Ansätze nehmen und es halt ein bisschen gewaltfreier machen und Sachen ausprobieren. Oder das Platoon hat ja eigentlich den Ansatz gehabt, einen Shooter, wo gewaltfrei ist, aber es ist halt trotzdem zu wenig reizvoll für die Gamer. Und
ja.
Genug Gamer, die haben.
Rocket League.
Das war aber auch immer auf der Switch gewesen, oder? Vielleicht hat das auch noch eingeschränkt.
Rocket League wäre so eins, oder? Ich meine, das ist ziemlich simpel zum Verstehen, was das geht. Es hat sehr es ist jugendfrei und man könnte eigentlich, aber wir sind ja vielleicht nicht da, um alle Games durchnehmen. Wir könnten vielleicht Erfolg haben in der breiten Masse.
Und der Phil hat ja noch gefragt, so ein bisschen von der Entwicklung vom E-Sport. Das ist jetzt noch ein bisschen wie eine Subkategorie vom Gaming. Und dort ist vielleicht spannend, auch noch ein bisschen unsere Geschichte anschauen, weil wir uns eigentlich mit der mitentwickelt. Weil wir haben unsere Wurzeln, also wir haben ein Gaming-Team. Am Anfang haben wir über Mindsanity geredet. Das ist unser Gaming-Team, also eine E-Sports-Organisation mit Athleten in verschiedensten Games, spielen für Mindsanity, also wie es FC Basel, wo Spieler verpflichtet hat. Sind in der Schweiz alle Semi-Amateure, also oder Semi-Profis, also keine Vollprofi. Die spielen unter Mindsanity, dem Namen. Und dort haben wir auch unsere Wurzeln drin. Das hat 2009 gestartet schon. Also für Gaming, E-Sports, Zeiten ist das alt. Ist natürlich nichts im Gegensatz zu klassischen Sportclubs. Am Anfang ist es einfach ein Clan gewesen, wie es viele wahrscheinlich kennen, die selber gamen, die irgendwie Guild oder so halt zusammen gespielt hat. In verschiedensten Spielen, und man ist zusammen in LANs gegangen und hat einfach zusammen einen Teamspeak-Server gehabt und zusammen gezockt. Und das hat sich über die Jahre entwickelt, dass es 2013 einen Punkt gegeben hat, wo die Teams gesagt haben, die Spieler, hey, wir wollen ein bisschen mehr, wir wollen jetzt beim richtigen E-Sports machen, der läuft jetzt international so ein bisschen an, wir wollen nicht einfach dort die Schweizer Lands gewinnen, sondern wir einen Schritt weitermachen und haben dann irgendwie über einen lustigen Kontakt einen Koreaner gekauft, sozusagen. Also, also das ist der Stardust gewesen, der hat damals beim im koreanischen Militär hat es damals schon wie bei uns Sportmilitär, ein E-Sport-Militär sozusagen gegeben. Also das koreanische Militär hat ein eigenes E-Sports-Team gehabt. Und der hat dort gespielt. Und ich glaube, in Korea musst du etwa 2 Jahre ins Militär, weil wir irgendwie so halb im Krieg sind. Und gut, er hat dann vor allem gespielt und ist so ein bisschen ein Talent gewesen, das wenig mehr auf dem normalen Markt war, eine Weile lang. Und irgendwie haben wir es geschafft, dass der dann uns okay gefunden hat, mit Hand und Füßen hat man dort kommunizieren müssen. Ist in die Schweiz gekommen, hat bei uns im Gaming-Haus, das war einfach ein Wege von ein paar von uns, gewohnt, eigentlich für Kost und Logis und ist von da aus ein internationales E-Sports-Turnier in Europa. Und damals war es noch nicht so normal gewesen, dass die ganze Zeit Koreaner in Europa und in Amerika spielen und das eigentlich alles vermischt ist. Das ist heute ein bisschen normaler. Und die Koreaner sind einfach sehr stark gewesen und der ist im ersten Turnier an DreamHack, wo er teilgenommen hat, hat er gerade gewonnen. Und da hat plötzlich so der kleine Schweizer Gaming-Clan Mindsanity zu einem grossen E-Sports-Team katapultiert. Und man ist dann plötzlich so wirklich instant in einer Riege gewesen mit grossen Teams, die jetzt noch sind, wie ein Fnatic oder ein Team Liquid. Und ja, einfach so eine riesen StarCraft-Organisation gsi. Und das hat dann wirklich die Möglichkeit gegeben, weitere Athleten zu holen. Man hat einen grossen Fokus auf StarCraft gehabt und in den kommenden Jahren auch ein bisschen draus raus. Hearthstone haben wir Athleten gehabt. In Heroes of the Storm haben wir ein ganz starkes Team gehabt, die die besten gsi sind auch in Europa. Und ja, ist also ein bisschen der Modi ist lange der gleiche gsi. Die sind, Spieler sind in das Gaming-Haus gekommen, in Kirchlin, bei Bern. Das ist wirklich einfach sehr, sehr ländlich. Gibt es ja noch ein paar coole Reportagen aus dieser Zeit vom SRF, ja, wo die Gamer dort sind, aus verschiedensten Nationen, Koreaner, Engländer, Amerikaner, Kanadier oder Südamerikaner, und da gespielt und trainiert haben miteinander und eigentlich auch europäische Turniere gegangen sind. Und ja, das war lange so ein bisschen der Lifestyle gewesen. Also von uns haben alle noch geschafft oder irgendwie studiert und ihren Alltag irgendwie bestritten. Und das war einfach das Hobby gewesen, nebenbei die Koreaner ernähren und das Leben führen. Weil die sind
Das ist so lustig, mir ist gerade vor den Zinn gekommen. Ich habe geschaut, 2016 haben wir mal über das geschwätzt, wo in meinem anderen, weißt du, im One More Level Podcast, haben wir mal über das geredet gehabt. Mhm. Und dann habe ich dich, und wer ist der? Der Joel Albrecht.
Ja, er ist Spieler mal, ja.
Es war noch lustig, ich glaube, ich habe dann auch dort erst gemerkt, die hätten dort auch noch gar nicht wirklich persönlich kennengelernt, weil halt eben irgendwie schon damals dort schon irgendwie einfach online gelaufen. Aber das ist schon, das ist schon recht lang am Laufen, ja.
Ja, voll. Und das ist wirklich, also das ist eine crazy Zeit gewesen. Also, jetzt sind wir einfach mit diesen vielen Nationen unter einem Dach und alle, weißt du, häufig zum ersten Mal allein gewohnt oder allein einfach. Nicht allein, aber von den Eltern draussen und jetzt können so viel gamen, wie sie wollen und so. Ja, und also man war viel auch noch Mami Papi von diesen Jungs.
Aber haben die dort irgendwie Coaches gehabt oder so? Oder ist der einfach...
Das ist, in dieser Zeit ist schon noch... E-Sport hat so die Phase gehabt, wo der Beste ist der gewesen, der am meisten gespielt hat.
Ja.
Lang. Und nachher ist dann die Phase gekommen, wo man gemerkt hat, jetzt muss man auch mal Pause machen, man braucht einen Coach, man muss analysieren, man muss genug schlafen, sich gescheit ernähren, auch noch normalen Sport machen. Aber dort war noch die Phase gewesen, du musst einfach spielen. Und du hast teilweise schon Coaches gehabt, einfach miteinander dich austauscht und so, über Strategien geredet, etc. Aber ist viel weniger gewesen, als das heute der Fall ist. Dort hat sich wirklich jetzt in den letzten 5 Jahren extrem viel entwickelt.
Ja. Ja. Genau in dieser Zeit habe ich eben sehr viel StarCraft geschaut und so, aber genau wahrscheinlich kurz vorher aufgehört, dann wieder schauen.
Das kann gut sein. Aber es ist wirklich extrem schnell hat sich entwickelt, ja.
Das geht und mega schnell, oder? Und damals hat es, das weiss ich schon auch noch, das ist dort langsam so ein bisschen aufgekommen, dass man auch irgendwie sich eben analysiert und wieso ist es so und so. Natürlich sind es schon immer Nerds, die das immer selber analysieren, aber schlussendlich ist es...
Ja, heutzutage hast du als Profi-Team, hast du im Sport auch ein ganzes Team von Coaches.
Genau. Also dort hast du maximum einen gehabt, der das Haus geleitet hat und irgendwie so ein bisschen, und der hat man sich gegenseitig ein bisschen geholfen und so, aber nicht irgendwie so ein Staff, der irgendwie mega organisiert ist mit einem Fußballteam. Ja. Jetzt musst du dir aber mal überlegen, weißt du, wenn Fußball quasi erfunden worden ist und wie die Teams dort wahrscheinlich aufgestellt waren, sind in den ersten 30, 40 Jahren schon nur, oder? Bis es mal alles ein bisschen organisiert gelaufen ist und es Regeln gegeben hat und irgendwie. Und wie sich Fußball auch schon in den letzten 20 Jahren entwickelt, das ist völlig absurd. Also eben, man ist wirklich noch immer mega in der Schuhe, oder? Das ist E-Sport.
Ja. Vor allem, weil halt Games eben sich immer wieder ändern, oder? Es gibt schon solche Dauerbrenner, aber wenige, und das kommen gleich immer neu dazu. Mhm. Also, meine, weißt du, dass es in 10 Jahren League of Legends noch gibt, ich weiß auch nicht.
Ja, CS gibt es halt einfach. CS ist so ein Beispiel, dass es einfach schon Sachen gibt, die einfach immer werden funktionieren. Ich glaube, CS
war auch eine Weile lang ein bisschen tot.
Das stimmt hingegen. StarCraft ist jetzt irgendwie mega tot, oder? Weil die ganzen Mobiles cool sind. Ja, es ist schon so.
Weißt du es echt nie, oder?
Nein, weißt du es wirklich nicht, das stimmt, ja.
Ja, was gibt, oder? Und das hat auch ein bisschen jetzt, meinst du, international dann so ein bisschen zerstört, würde ich nicht sagen, aber einfach dazu gezwungen, um nicht mehr in diesem Stil weitermachen, ist so ein bisschen, es hat einen hohen Professionalisierungsschub gegeben, so ab 2015, auch bei den Ligen, und darum sind jetzt so Systeme wie League of Legends und so, sind schon mehr in Stein gemeißelt, oder weil das ganze Ökosystem drumherum gebaut sind. Und wir haben da insofern gemerkt, dass plötzlich eigentlich die Löhne, die unsere Spieler bekommen haben, oder wo sie dann, ja, am Anfang war gar kein Lohn gewesen, und dann irgendwann ein paar tausend Euro und plötzlich haben sich die eigentlich von 4 bis 10-facht und das war, weil eigentlich sehr viel Investorengeld reingekommen ist. Bis dann war alles noch so Grassroot gewesen, wie wir auch, und dann haben plötzlich so Big Business ist irgendwo auftaucht, vor allem in Amerika, wo es sehr üblich, oder der Sport ist dort noch viel kommerzialisierter als bei uns.
Allgemein,
Investoren hast, wo die Teams gehören. und dann auch reingekommen sind und entweder gesagt haben, wir kaufen jetzt Teams oder wir machen komplett neu und dann einfach ja Millionen reingesteckt haben und dann, das meiste ist nicht Spieler gegangen, oder? Weil du willst einfach die besten Talente holen, dass du das beste Team bist. Und dort haben wir dann als kleiner Hobbyverein eigentlich nicht mehr können mitheben. Und das hat dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir gesagt haben, es macht nicht so Sinn. Es hat uns auch nicht mehr so Spass gemacht mit dem ganzen Internationalen. Wir haben viel lieber uns ein bisschen auf die Schweiz fokussieren. Und haben eigentlich, wie gesagt, wir nehmen all das, was wir jetzt international gelernt haben und setzt das in die Schweiz um und wenn da eigentlich so die Vorzeige, Vorbildorganisation sind und eigentlich den lokalen E-Sports mit dem fördern oder auch einfach pushen und anspornen geben, dass alle anderen auch ein bisschen mehr Gas geben. In der Schweiz haben wir dann in dieser Zeit schon auch ein bisschen vernachlässigt, kann man sagen. Und seit dort sind wir eigentlich wieder mit Mindsanity fest auf die Schweiz und den Dachraum eigentlich fokussiert. Ja. Und parallel dazu haben wir eben immer noch einen zweiten Verein gehabt. Der hat LAN-Partys organisiert. Der hat ja auch mit 20 Nasen angefangen. Und es sind immer so wie zwei Vereine gewesen. Und gleichzeitig, um 2015, 16, haben wir dann gemerkt, es gibt irgendwo Potenzial für eine Agentur. Weil die Brands nicht wollen Mindsanity sponsern und auch nicht wollen unsere LAN sponsern, sondern haben gesagt, wir wollen irgendwie eine Custom-Lösung. Wir wollen TCS wird seine eigene Liga. Oder, ja, einfach das eigene Ding. Und für das braucht es eigentlich eine Agentur. Und die hat es nicht gegeben. Und dann haben wir gedacht, ist vielleicht eine Chance. Und haben das so, ja, eigentlich ein Startup gegründet während dem Studium, / Arbeiten, irgendwie.
ja, wie es so oft passiert.
Ne? Ja, voll. Und das ist doch ein bisschen die Entstehung. Und eben E-Sports ist seit dort international einfach immer noch mehr durch die Decke. Und hörst immer neue krasse Zahlen. Man weiss aber auch, dass die E-Sports-Teams eigentlich alle, die es aktuell gibt, an den Spitzenkreis von denen, schreibt irgendwie schwarze Zahlen. Also dort wird auch einfach Geld ausgeben, dass du hoffst, dass du überlebst.
Das ist traurig.
Die Schweiz ist ein anders.
Ich glaube, man könnte da noch ewig reden, aber damit wir auch noch mit dem Rest auch noch irgendwann durch werden. Ich finde, man kann da gleich aber gerade mal in unsere News überleiten, weil das Ganze mit dem E-Sport eben, ist ja auch dick verbunden mit dem Streamen, weil es sind ja sonst auch viele von denen, wo Profis streamen, die streamen ja auch. Und dort hat sich wieder einiges da und ich eigentlich mal darüber reden und das ist gerade gut mit dir, weil du kommst da, du bist ja da einen Weg auf dem Fach. Da können wir nämlich gerade das aktuellste Thema aufgreifen und zwar mit dem Twitch-Strike. Das ist ja wirklich so ein Thema, das ja immer wieder aufkommt, dass Leute dort halt, als Streamer hat man es nicht einfach, oder, auf Twitch, oder, mit Belästigungen links und rechts und oder wirst schon wieder irgendwie geblockt und dann Raids, das ist immer so ein bisschen, ein schwieriges Thema, oder? Raids ist ja, du kannst ja deine Zuschauer oder zu anderen schicken. Also eigentlich ist das ja ein Feature, oder? Es ist ja ein Feature. Du kannst ja auch aktivieren in deinem Kanal, ob du das überhaupt erlaubst, oder?
Ja.
Und ich glaube, wir haben das auch erlaubt. Aber das wird natürlich oft einfach missbraucht, um einfach andere Channels zu belästigen und so. Und eben jetzt ich glaube, am 1. September war der Twitch-Strike, gewesen, wo einfach mehrere grosse Streamer haben gesagt, komm, jetzt machen wir heute nichts. Wird einfach mal eine Streampause eingelegt und unter dem Hashtag Twitch do better sollen da so mal etwas machen dort. Und das ist wirklich die Wünsche, die Änderungen, die man schon seit Ewigkeiten verlangt. Und ich weiß nicht, wie beobachtest du eigentlich das? Ich habe das Gefühl, ich könnte da jede Woche wieder mal etwas schreiben über Vorfälle auf dieser Plattform, wo einfach so ein bisschen es läuft einfach ein bisschen vor sich hin und dann wird mal wieder irgendetwas gemacht, aber irgendwie wird vor allem zugeschaut.
Ja, es ist natürlich, um es zu kontrollieren, ist es natürlich genau gleich schwierig wie bei allen Social Media Plattformen. Du hast halt so viel Content und es passiert so viel, ist natürlich schwierig zum handeln und irgendwie Twitch macht es sich natürlich einfach, wenn sie sagen, das ist dein Channel, du kannst ja da selber Moderatoren engagieren, die das irgendwie sollte koordinieren und nehmen sich dann wirklich aus dieser Verantwortung raus. Aber umgekehrt, es ist natürlich auch wenn es Twitch müsste alles kontrollieren, es ist natürlich unglaublich schwierig, das irgendwie ja, können bewerkstelligen. Ich habe jetzt aus persönlicher Erfahrung die Raids bis jetzt nur positiv wahrgenommen, dass es wirklich genutzt wird, um etwas Gutes zu machen. Ich bringe da meine Viewer, die jetzt bei mir nicht mehr schauen. Und dann wird der Viewer auch gesagt, hey, das ist ein geiler Stream, schaut dort noch weiter. Ich habe jetzt das mit diesen Hates noch nicht so persönlich erfahren, aber ist sicher nicht okay, ja, dass das in dem Umfang irgendwo stattfindet. Und was mich vor allem ein bisschen stört, das ist natürlich auch wieder eine grosse Parallel zu einer anderen grossen Plattform, ist, dass Twitch ein bisschen ein Monopol hat oder auf diesen Gaming-Livestream und sich darum schon viel können erlauben und eigentlich gar nicht so unter Druck sind, um ihr Produkt jetzt noch besser machen und irgendwie Neuerungen bringen. Weil ja, sie halt einfach alle User haben bei sich.
Irgendwie. Und wenn sie Neuerungen machen, machen sie natürlich dann immer so, dass sie davon profitieren. Oder mit irgendwie, das haben wir auch schon darüber geredet, wie die Auflagen krass sind, von wegen Haut zeigen oder irgendwie was für Inhalt das darfst zeigen und wie das sie ihre Kategorien machen. Die wollen natürlich einfach die ganzen schlussendlich nur am Köln, dass einfach die Werbetreiber, also bei Twitch kannst du ja Werbung einschalten, für die, die das nicht wissen, dass die nachher nicht zufrieden sind. Es geht gar nicht darum, dass Streamer zufrieden sind, sondern dass sie einfach die Kohle machen von den Werbetreibenden, die dort zwischen diesen Gaming-Livestreams irgendwo Werbung schalten. Und das ist halt dann vielleicht schon, dass dann nachher, ja, das ist jetzt auch wieder so ein Fall, wo eigentlich das wieder, finde ich, krass aufzeigt. Weil eben bei diesen Raids, das muss man vielleicht noch kurz erklären, die kommen dann alle in den Stream hin und das wäre ja eben, die sind ja, wie du gesagt hast, Manu, meistens nett, aber es kommt jetzt halt eben vermehrt vor in den letzten Monaten, dass dann eben die dann nachher so Hate-Raids werden und sexistische, rassistische Kommentare reinposten und das nicht nur einfach einen oder zwei, die ein Moderator noch handeln kann, sondern einfach sehr gezielt, oder? Hunderte, Tausende von so Kommentaren, wo dann nachher...
Oder eben sogar von Bots, oder?
Von Bots, genau, wo dann der Streamer wieder in ein schlechtes Licht drückt oder vielleicht der Streamer also irgendwie wenn, ja, psychisch kaputt machen, also, wobei das eben, ich glaube, das grosse Problem ist einfach, das ist einfach uncool, so, weißt? Also, ich glaube nicht, dass die psychisch den kaputt macht, oder vielleicht schon, wenn das, aber generell ist es einfach uncool, wenn das passiert.
Ja, man, das ist ja dein Job dort, und wenn du an deinem Arbeitsplatz belästigt wirst, oder? Ja. Aber ich finde auch, wenn du das irgendwie beobachtest, hast du einfach immer das Gefühl, die ganzen Streamer, die sind einfach ein Wahr, oder? Die sind einfach ein Handelsgut, und irgendwie, Twitch kümmert sich einfach wirklich eigentlich nur so, es ist ihr Produkt und irgendwie dort, wenn man etwas muss machen, okay, jetzt artet es aus, jetzt müssen wir eingreifen, aber da wird irgendwie, ich habe nie den Eindruck, also ich meine, ich kenne es eigentlich primär von uns, oder? Du hast nie den Eindruck, dass da proaktiv irgendwie eben für die was gemacht
wird. Zum Schutz von den Streamer etwas gemacht wird, ja.
Genau, es wird, glaube ich, schlussendlich ist immer so, was wirft am meisten Geld ab, da müssten wir etwas machen, das schränkt uns ein. Also, total eiskalt kalkuliert, habe ich
das Gefühl. Wie kann man neue Features machen, die mehr Batzeli geben, oder? Das ist einfach das. Und dann, wenn dann nachher irgendwie kannst, exklusive Emojis und so geile Features für Streamer, das kommt ja schon, oder? Das funktioniert schon. Aber zum Schutz von den Streamer, die machen wir eigentlich eben, wie du gesagt hast, Manuel, die machen wir nicht, da sagt man einfach, ja, ihr könnt euch Moderatoren anstellen, die dann gratis bei euch arbeiten, oder? Ja. Das sind ja meistens so Freiwillige, die so immer so sicher, die halt die Streamer so geil findet und die bekommen dann für das irgendwie, weiss ich auch nicht, eine Autogrammkarte und dafür moderieren sie irgendwie den Chat oder so. Gut, vielleicht mittlerweile auch ein bisschen können, aber trotzdem irgendwie, das ist ja, dort ist der Streamer dann komplett allein, oder? Weil die Amazon hat den Cash dann schon gemacht, oder? Das ist schon, ja.
Ja.
Ja, es ist ein schwieriges Thema und das immer wiederkehrend.
Und dort haben wir wieder den Fall von einem Streik, wo dann, was bringt denn das genau, oder? Weil Amazon, also die, das ist dann gleich, wenn ein Tag nicht gestreamt wird, der Streamer, aber wenn die einen Tag nicht streamen, dann ist das vielleicht Cold Hard Cash, was sie einfach nicht haben, weil so viel Top-Streamer verdienen natürlich genug und der Rest ist wirklich darauf angewiesen, dass die jeden Tag irgendwie, ja, gehen arbeiten, logisch, wie unser das, Job, ja.
Das haben viele eben auch gesagt, die dann mitgemacht haben oder eben auch nicht mitgemacht haben, die gesagt haben, schau mal, niemand interessiert sich für uns. Ja. Das ist einfach, wenn ich jetzt da einen Tag aussetze, dann habe ich einfach weniger Geld, aber das ist den Leuten scheißegal gewesen.
Absolut.
Ja. Da wirklich, du bist, genau.
Das ist auch zu wenig gewesen. Also ich habe gestern auch mal kurz hingeschaut und es ist trotzdem genug
gelaufen,
oder? Also,
ja.
Wenn solange es ein Angebot gibt, dann werden die Leute trotzdem schauen.
Ja.
Aber wenn jetzt wirklich alle Streamer und alle Zuschauer das Blatt vermieden für einen bestimmten Zeitraum, könnte es natürlich eine Wirkung haben, aber das finde ich aktuell einfach unrealistisch.
Dass das eben, das ist, genau, da müssen wir alle zusammen haben. Ja gut, also, wir kommen sicher wieder mal auf das Thema zurück. Dann das Nächste, was wir hier haben, über das haben Simon und ich letzte Woche geredet und wir haben hier eben noch ein Update, und zwar, eben dort ist es darum gegangen, was nicht, Manu, ob du es auch mitbekommen hast, aber alte Games werden immer teurer verkauft. Also, es hat, früher sind irgendwie die höchsten Preise so bei 30 oder 50'000 Franken gewesen für wirklich so ein altes Game. Ich weiss nicht mehr, was das höchste dort war, für welches Game.
Ja, wahrscheinlich aber Super Mario Bros. Oder so. Also NES-Games, wir reden von so Cartridges vor allem, oder?
Meistens sind es die, ja. Und dann in den letzten zwei Jahren ist es einfach explodiert. Jetzt momentan ist, glaube ich, 2 Millionen der höchste Preis, der gezahlt worden ist für eben das, ich glaube gerade Super Mario Bros., also das für das NES. Ich glaube, ja, das ist das, wofür, ich glaube, das ist es. Spielt ja gar nicht so eine Rolle. Jedenfalls, es hat sich da nachher herausgestellt, also eben, das 100% weiss man es nicht, aber es hat, eben YouTuber hat das Ganze mal ein bisschen beleuchtet, und wir haben eben letzte Woche gesagt, wir schauen es mal noch genau an, weil wir halt all die Quellen und so näher verweist, muss man das zuerst noch überprüfen. Und ich habe jetzt nicht jede einzelne, aber ich habe ein paar Stichproben gemacht, und du findest wirklich all die Einträge, weißt, bei diesen Behörden, findest du wirklich amix, wer wo schafft und wer hat was von wem gekauft. Kannst wirklich nachschauen. Okay. Und hey, das ist, also ich muss wirklich sagen, die Geschichte ist schon verreckt. Also ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen. Es geht primär darum, es gibt eine Schätzungsfirma, die heisst Watta. Das ist die, die eben die Games bewertet und dann ein Rating gibt, oder? Die verpacken es nachher schön und sagen, super, das Game perfekt im Zustand, oder? Mint, sagt man dann bei den Comics, das
da vielleicht auch. Ja, überall. Mint ist der Begriff, ja.
Genau. Und dann gibt es halt das Rating, und je perfekter es ist, desto mehr ist es wert. Und sie schätzen natürlich auch den Wert, oder? Dann gibt es die Heritage Auctions, das sind dann die Auktionshaus, die es verkauft, und ich würde sagen, der dritte Player, also primär sind es die zwei Player, und die einen verkaufen, die anderen raten. Und dann hat sich da schon mal herausgestellt, dass die auch miteinander verbandelt sind. Also weißt du, irgendwie, die arbeiten ganz eng zusammen, obwohl es Watta ganz eine neue Firma ist und damals noch gar kein Game bewertet hat überhaupt. Und ist dann aber schon engagiert worden. Und ja, es läuft wirklich offenbar einfach darauf ein, dass die beiden schaukeln einfach so den Preis hoch, in dem Watta einfach Games extrem hoch bewertet. Und zum Teil bei beiden arbeiten Leute, die Games sammeln und selber wieder verkaufen. Und auch mitbieten. Also, weißt du, wirklich eigentlich alles, was eigentlich gegen ihre eigenen Auflagen spricht, ist wirklich krass. Der eine schätzt, der andere kauft es, und dann wird der Preis noch selber ein bisschen gedruckt. Mhm. Und so generiert sie eigentlich macht sie künstlichen Markt, oder? Mhm. Weil es gibt dann auch noch so einen. Wie heisst jetzt die kaufst du wie Aktien, also eine Trading-Firma, RSC, also RSC Archives. Mhm. Und dort kannst du halt wie Aktienteil kaufen, auf eine Art auch wie ein bisschen wetten. Du kaufst einfach einen Anteil an einem Game, ein paar Prozent. Und du kannst einfach investieren, oder? Und dort geht es natürlich nur darum, wie bei einer Aktie, oder? Also wenn der steigt, super, oder? Dann verdienst du mehr. Mhm. Und das ist dann auch die Seite offenbar, wo das 2 Millionen Dollar NES Mario gekauft hat. Und es profitieren halt einfach alle von denen natürlich extrem davon, wenn die Preise steigen. Weil das Auktionshaus kommt ja ein Teil über bei einem Verkauf. Watta kommt auch mehr über, je teurer sie ein Game bewertet.
Das ist prinzipiell schon mal falsch. Aber ja.
Wie?
Ja, das ist schon mal falsch, wenn du sagst, ja, ich bewerte Games, und je teurer, dass du es bewertest, umso mehr bekommst, das geht irgendwie nicht ganz auf. So. Dann muss doch einfach eine Pauschale sein. Aber.
Es ist ganz weird. Ja, ja. Und dann auch eben, dann haben sie auch noch, ich glaube, das ist auch einer, der bei Watta involviert ist, der dann auch angefangen hat, es sind so zwei Seiten aufgekauft, die eigentlich Preise getrackt haben. Wo du nachher kannst halt nachvollziehen, was wie du verkauft. Und das wirkt dann halt auch so, als möchte die Nachverfolgung sich unterbinden.
Ja, also von den richtigen Sammlern. Man muss dazu sagen, aber wieso machen sie das? Sie machen das nicht für Sammler, weil Sammler haben jetzt wirklich Cash mehr. Also Videogame-Sammler sind nicht die, die das grosse Cash haben. Die wollen einfach ihre Sammlung komplett haben. Aber die Cash haben, sind irgendwelche Leute, die sich einen Dreck für Videogames interessieren, sondern einfach Cash wollen machen. Und da gibt's auch so E-Mails, wo tatsächlich, die Leute dann nachher sagen, ja, hey, wir sehen da einen Markt drin und nicht, wir wollen das irgendwie bewerten, um den Sammler irgendwie die Möglichkeit zu geben, zu wissen, hey, das ist wirklich ein gutes Objekt oder nicht. Und sie haben natürlich jetzt da in diversen Artikeln auch schon zurückgehabt und gesagt, das stimme ich gar nicht, das sagen irgendwelche hohlen Anschuldigungen. Und der Typ, der das Video gemacht hat, der hätte sich nie bei ihnen gemulden und so. Sie hätten sehr gerne Auskunft gegeben oder hätten sehr gerne Auskunft gegeben. Was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil der sich hat sich tatsächlich schon bei denen gemulden und hat gesagt, hey, schaut, ich bin etwas am Machen über euch, wenn ihr Stellung nehmt und nie etwas gehört. Also es wird jetzt langsam ein bisschen dreckig, dem Ding. Und der Fakt ist einfach, wer ist der Verlierer, oder? Die, die wirklich Videogames sammeln eigentlich und gerne ihre Sammlung komplett hätten, oder? Und das ist also absurd, weil sie gewisse Videogames so tatsächlich, und man weiss, da sind sicher noch x-hundert Stück rum. Also weißt, allein Angebot und Nachfrage ist gar nicht möglich, dass du so teuer bewertest innerhalb von zwei Jahren. Also weißt du, so, wenn du so ein bisschen Marktwirtschaft irgendwie begreifst, also wirklich, dass da lange eigentlich Basic Knowledge aus der Oberstufe, ist es gar nicht möglich, dass die so teuer sind plötzlich, oder?
Das ist krass. Aber
Frage ist natürlich, ob die anderen Kopien, die noch rum sind auf dem Markt, auch noch irgendwo erhältlich sind oder eben auch nur von ihnen verkauft werden.
Ja, eben, das ist, die haben angefangen, richtig Stock aufkaufen im grossen Stil und haben irgendwie vier, offenbar habe ich gelesen, und das ist wieder auch nur so, das ist nicht bestätigt, aber die haben über 600 Super Mario Bros. 3 an Lager, wo sie jetzt so ein bisschen immer tröpfelmässig rauslassen und quasi so auch das Angebot kontrollieren, oder? Was sie im grossen Stil aufgekauft haben. Und dann, also es ist wirklich sehr, sehr... Also es ist
eine recht strubige Geschichte, finde ich. Übrigens, ein Fehler habe ich vorher falsch gesagt. Die Super Mario Bros. Ist im April von diesem Jahr für 140'000 an Rally verkauft worden. Das ist eben die Seite...
wo du also die Splits kannst kaufen. Das,
ja,
Teil
ja genau, kannst kaufen. Genau. Und die haben es dann für 2 Millionen verkauft. Genau. Das heisst, die haben schon anders abkassiert, oder? Genau. Die sich dort beteiligt haben. Ja, ja, jedenfalls eben, es geht wirklich offenbar einfach darum, Investoren anzuziehen und einfach, dass man Videohandel
ein spekulatives Instrument wieder zu schaffen, so, wo eigentlich, das ist aber auch nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass es gibt immer wieder so Märkte, oder, wo man irgendwie künstlich probiert zu machen. Ja. Alles natürlich Unschuldsvermutung und so, alles disclaimer-mäßig, sagen wir das jetzt auch noch.
Also komm. Dann gehen wir doch weiter und wir machen natürlich Rosinen picken dort, aber letzte Woche schon Gamescom
gewesen. Es lohnt sich schon.
Opening Night Live. Ich habe dort ja all die Trailer zusammengefasst von unserer Seite, wenn ihr sie noch schauen wollt. Aber ich finde zwei, die für mich ausgestochen sind und ich glaube für viele. Das eine ist das Doke V, also Doke V geschrieben, so ein südkoreanisches, glaube ich, oder? Ich bin jetzt immer wieder nicht sicher, ob es ein MMO ist, aber es sieht nochmal ein Multiplayer-Game aus, so ein bisschen. Ey, wenn du einfach den Trailer schaust, etwas vom Ab. Ich finde es etwas vom Abgefahrenste, wo ich seit langem gesehen habe. Ist wirklich geil. So. Du bist irgendwelche, wenn du nach den ersten 10 Sekunden, die musst du dranbleiben. Sonst, weil dort das Gefühl ist, dass das ein Game für 5-Jährige. Weil es sind einfach irgendwelche Schulkinder, die dort rumfahren zu irgendwelchem Sound, der einem gefällt oder nicht. Und es wird einfach von dort her immer abgefahrener irgendwie. Wirklich, die schweben durch die Luft, irgendwelche Regenschirme oder angeln sich mit einer komischen Luftpeitsche durch Dings, prügeln sich zusammen mit boxenden Pandas gegen irgendwelche riesigen Monster und einfach einfach abfahren. Hure Fantasiefall sieht aus und ich würde auch sagen, der Trailer müsst ihr euch geben. Das ist schön.
Den muss man kann es nicht richtig erklären. Es hat noch so ein bisschen Jet Radio Future Elemente mit irgendwie so Rollerblades und eben Gliders und so und dann aber Monster Hunter Riesenmonster zum ist völlig absurd. Und ein geiler Soundtrack noch irgendwie. Es ist ein hure
so. Ja, ich kann ihn auch noch irgendwie witzig finden. Und das Zweite ist Cult of the Lamb. Ey, den finde ich auch. Das ist so ein typischer... ich glaube von Raw Fury oder ist von Devolver. Einer von den Publisher, der einfach immer die geilen Games rausbringt. Und das ist so... Es wechselt damals zwischen so ein mega herziges Kindergame mit so herzigen Schöfli und so und dann auch so satanische Schöf, wo irgendwelche anderen Schöf opfern. Weil du machst wirklich so einen... irgendeinen Sekte baust auf als Schaf und tust dann irgendwelche wirklich deine wortwörtlichen Lämmli opfern. Und Es sieht huere crazy aus. Das ist, glaube ich, ein Roguelike und so. Die zwei Trailers, das sind, die müssen sehen. Doki V und Cult of the Lamb.
Absolut. Und die ersten haben noch einen Elden Ring zocken. Für die, das habe ich noch schnell wollen. Anmerken, das neue Games von den Game von der Macher von Dark Souls und so, von From Software. Das ist jetzt das erste Mal Open World, was ein bisschen schwierig ist, weil die Dark Souls halt eben immer sehr, das ist ein Teil von diesen Games, dass die Levels immer gleich aufgebaut sind und dass die Gegner immer an der gleichen Ort sind, damit es eben fair bleibt. Und jetzt hat man mal können ein bisschen in die Open World hineinschauen. Und es ist spannend, aber ich bin nicht ganz gestiegen. Am 21. Januar 2022, wieso weiss ich das so genau? Es ist mein Geburtstag und das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich in diesen 39 Jahren nicht auf der Welt bin.
Das ist 24.
Hey! Ja, genau. Also, das ist für mich auch noch so etwas, wo ich gedacht habe, geil. Aber sonst ist es ein bisschen enttäuschend gewesen, die Gamescom. Aber es ist logisch, es ist halt alles online.
Ich habe es im Fall, ich habe es recht gut
gefunden. Ich weiss nicht, du bist halt immer gewesen, gell? Ich weiss nicht.
Ah, nein, ja, aber meine, es ist ja kein Vergleich zum.
Das ist es ja sowieso nicht.
Gehen, ja, aber ich habe den Livestream im Vergleich. Also, der ist einfach fast besser als der von der E3, den er gemacht hat.
Der
Jeff Keighley.
Ja, vielleicht finde
ich. Er hat einfach gute Sachen. Ah, ist zwei Jeff Stunden Keighley gegangen.
Ich habe eben noch Trailers angeschaut. Einfach, ja.
Aber.
Ja, Sensor ist einfach. Es fehlt mir einfach ein paar Sachen. Ich will wissen, wenn Gran Turismo rauskommt. Ich will so Zeug wissen. Weißt du, so Banger irgendwie.
Ja, klar, da kommt natürlich der von Sony direkt. Oder?
Ja, ja.
Kommt
ja,
man. Machen wir weiter. Die letzte News, die wir haben. Aber auch noch ein spannendes. Und zwar klagen mehrere Filmstudios gegen VPN-Anbieter. Dutzende von Studios offenbar. Sie sind dort. Ich habe nicht gesehen, welche das eigentlich sind. Es sind auch ein paar Filmbeispiele genannt, aber sicher viele grosse dabei.
Vereinigt nicht Disney.
Ich habe es einmal nicht gesehen.
Nein, das ist nicht
ja, es geht jedenfalls darum, mit VPN oben kann man sich ja ein Programm, wo man aktivieren kann, damit man kann seine Location verschleiern. Wenn man also, es wird halt oft gebraucht, wenn man zum Beispiel Netflix schauen oder wo es früher nicht gegeben hat, wenn man möchte seinen Standort wechseln auf USA oder irgendein anderes Land, kann man das mit VPN relativ unkompliziert machen. Es sind einfach ziemlich verbreitet. Und jetzt, den Filmstudios ist das ein Dorn im Auge, weil dann eben Leute benutzen VPNs, um ihre Geolocation-Sachen zu gehen, zum Filmen zu schauen, was es in ihrem Land noch nicht gibt. Oder? Weil die Studios haben ja ständig so Exklusiv-Deals, dass dann der Film dort 2 Monate später läuft. Und es gibt auch viele Leute, die das halt verständlicherweise anschießt, oder? Und dann braucht man das VPN. Und sie verlangen dort, es ist reich, ich finde es recht dreist. Sie wollen einerseits, dass die Betreiber von diesen VPN alles locken. Alles. Die müssen, dass sie alle Daten sammeln über ihre User, damit man das zurückverfolgen kann, was sie brauchen. Und dann wie so beim dritten Strike werden die einfach gebannt. Und dann dürfen die das nicht mehr brauchen. Und sie wollen auch, dass all das soll unterbunden werden, dass man überhaupt gewisse Sachen damit machen kann. Und sie bringen natürlich dann auch gerade die typischen Beispiele. Ich habe glaube, heute gerade einen Artikel gelesen zu dem, dass man immer so gerne mit immer gerade das Schlimmste, man sagt, ja weißt du, die schauen den Kinderpornos dann mit dem. Weißt du, dass man auch möglichst das Schlimmste einfach auch noch an dem zuweisen, um es einfach so ein bisschen in den Dreck zu ziehen, oder? Weil die Leute tun gemeine Kommentare hinterlassen mit VPN, Kinderpornos schauen und Filmen in anderen Ländern schauen. 3 ganz tolle Beispiele, so alle so aus einem Guss kommen.
Das ist ja ihnen scheißegal, oder? Das mit den
Kinderpornos. Ja, natürlich, oder? Das ist einfach. Das ist einfach. Das kannst du der breiten Masse, damit die hoffentlich VPN mit Kinderpornos assoziiert.
Ja, das ist eben dann emotional.
Und dann natürlich auch noch Leute, die Filme verbreiten, oder? Dank VPN.
Das ist ja.
Ja, ich finde es. Ja, also, es ist einfach spannend, was wird daraus, oder? Also, VPN sind halt. Ich brauche das auch, man ist halt Touren praktisch, oder? Weil irgendwie eben die arbiträren Schranken, die sie dir ja legen, einfach zum mehr kassieren, oder? Die umgehen. Abgesehen davon, umgehen, um ihnen dann gleich noch Geld zu geben.
Genau.
So macht es ja viele.
Ich mache das immer bei den NBA oder NFL Abos. Das ist so ein unglaublicher Abzug, weil die schröpfen die in der Schweiz mit ihnen. Zahlst 250 Stutz, um jedes Footballspiel zu schauen. Wenn du aber irgendwie einmal mit dem VPN über Indien gehst, zahlst du nachher einen 80er. Und das ist einfach, sorry, ich meine, entweder findet ihr eine Lösung, dass ich verstehe ja vielleicht, dass wir mehr Geld haben und vielleicht durch ein bisschen mehr können zahlen, aber einfach nicht.
Aber bei den Filmen ist es ja nicht einmal das, oder? Das ist ja wirklich einfach irgendwie Das hat sich ja schon ein bisschen geleitet, oder? Aber weißt du, dass irgendwie früher ist so wirklich in den USA der Film gelaufen und ein halbes Jahr später da. Und dann findest du einfach, hallo, ich komme das ja mit über. Also weißt du, dass der dir
läuft? Ja, der läuft, das ist eben auch Streaming-Anbieter, oder? Ich meine, das früher ist ja wirklich so gewesen, dass irgendwie der halt ein halbes Jahr vorher im Kino gelaufen ist. Dann nachher sind bist du immer eifersüchtig gewesen für die, die Langstreckenflüge in der Sommerferien geflogen sind, weil die haben dann auch schon gesehen, oder? Weil dort hast du im Board Entertainment und ganz am Schluss ist er dann bei uns mal in den Kinos gekommen. So. Und, aber das ist halt einfach gerade jetzt, wo man alles irgendwie so direkt durch Streaming und so macht. Ja. Ey, dass man da keine Lösung findet, das ist schon irgendwie, das ist irgendwie
Wärme. Ist komisch, ja. Ja, es gibt ja zweierlei, oder? Wenn du einfach machst, um es günstiger dir holen, kannst du natürlich schon, da ist immer das Argument wie Auslandpost oder weiss ich was. Aber wenn es natürlich darum geht, einfach Inhalt holen, wo du gar nicht Zugang sonst hättest in der Schweiz, dann sehe ich jetzt überhaupt keinen Grund, um das einschränken. Also das ist auch dort, wo ich sie mir hauptsächlich nutze.
Ja, jetzt ist eben genau das, weil ich finde, ich zahle ja gerne. Also weißt du, es ist ja schon so.
Ja.
Ich finde, hey, look, wenn ihr den Inhalt würdet anbieten, ich wäre sofort am Start und würde euch einen Fünfli geben für den Film oder irgendwie, was weiß ich. Ich will ja schauen, aber es geht einfach nicht. Es gibt keine Möglichkeit, sehr, sehr oft. Und dann kommt dazu, dass natürlich nicht jeder Viertel-Streaming-Dienst irgendwie abonnieren. Das ist ja auch klar. Und Disney, da zahle ich nicht. Aber das wissen ja alle, die den Podcast schauen. Das mache ich nicht. Also das mache ich aus reiner Überzeugung. Wenn ich von denen etwas wegsehe, dann sehen die aber sicher keine Rappen, weil die machen das so also mit ihren Angestellten. So,
grossartig. Das ist gut. Ich glaube, mir geht's auch nicht sagen. Das muss... wird sich dann herausstellen, was da wirklich etwas geht, oder? Weil das,
ich kann mir noch vorstellen, dass das jetzt auch irgendwie bei einem komischen Gericht in Virginia ist und so, dass das einfach so ein eigenartiger Versuch ist, da mal das irgendwie das irgendwie mal auf den Plan zu bringen und so, aber schlussendlich, weißt du, wenn dann nachher irgendwie, hat jetzt noch nicht so viel Gewicht, kann ich mir vorstellen, aber wenn dann plötzlich irgendwie die EU scharf wird oder so, dann könnte es dann schon noch knapp werden. Das könnte vielleicht der Anfang sein von so etwas, aber ich weiß es nicht.
Könnte man eben auch vorstellen, dass es wirklich genau in die andere Richtung geht, dass eben dann eben gerade etwas wie die EU sagt, nein, das ist einfach das Recht von der Leute.
Genau.
Und einfach, wird einfach höher gewichtet als eure verdammt Touren.
Abzocker.
Eure Geldgier, oder? Aber komm, bevor wir da zum Big Screen gehen, Simon, erzähl doch mal kurz von diesen Nothing Ear.
Ich habe sie da bekommen, ich habe mir die bestellt, sind schon ein Zeitchen draussen eigentlich.
Eben so Earbuds.
Earbuds, genau. Ich zeige dir da mal eine schnelle Kamera.
Das sind die vom, und die sind vom gleichen Typ OnePlus.
Genau, Carl Pei heisst der, und der hat vor irgendwie noch nicht mal so lange her eine neue Firma gegründet, hat gesagt, ich revolutioniere alles, grosses Marketing, bla bla, auch so ein Startup-Dude, so eine Umtriebung, ich glaube, Hongkonger
oder so. Wie der Mann.
Das
ist ein umtriebenes Tier.
Und der hat gesagt, schau, jetzt ich evolutioniere das. Und das sind so Earbuds, die du eben so wie ins Ohr rein tust. Also wie die AirPods oder AirBot oder wie heisst es?
Aber das ich komme nicht raus. Das Büchsli, das du da zeigst, ist das auch
das Ladebüchsli? Das Ladebüchsli auch, genau. Die kommen in einem durchsichtigen Büchsli und dann nachher, kannst du die da rausnehmen. Und das ist alles mega wertig gemacht. Also, es ist wirklich geil, wie die da reinpoppen und so.
Mega grosses Böckchen.
Das Böckchen ist recht gross, das muss man sagen, ja, gut. Aber, aber das Krasse an dem ist natürlich, die haben Active Noise Cancelling mit gerade an Bord für 109 Stutz. Also, das ist ein Kampfpreis.
Und sind's gut?
Ich finde den Sound ziemlich easy besetzt. Es hat dann funktioniert. Gestern, nachdem ich am Laptop den Bluetooth-Treiber mal updated habe, vom 2017 auf 2021, funktioniert es jetzt am Laptop sehr gut. Mein OnePlus Nord allerdings, das funktioniert in der Wohnung, funktioniert super, aber wenn ich unterwegs bin, verliert es immer mal wieder so kurz Verbindungen, hat so Dropouts, was so ein bisschen ärgerlich ist. Natürlich habe ich jetzt das Gefühl, dass das natürlich von OnePlus extra ist, weil die natürlich nicht ihrem ehemaligen Chef wenden. Ich weiß es aber nicht. Nein, ich nehme an, also die Livia von uns hat sie auch gestern bekommen und hat sie auch getestet an einem anderen Handy. Sie hat das Huawei, glaube ich, oder? Man weiß gar nicht, aber bei ihr hat es gut funktioniert, die Verbindung. Ich nehme also fest an, dass das irgendwie an einem Software-Ding liegt. Es ist halt das erste Mal, dass ich so die Buds habe. Ich bin auch überrascht gewesen, dass ich, wenn die auftust, dann nachher, sagt dein Handy gerade, hey, willst du pairen? Das habe ich noch nie so erlebt. Das ist, sonst ist ja immer, musst dreimal Bluetooth ein- und abstellen und dann noch eine Pairing drücken und dann noch eine.
Es haben aber viele Fans.
Eben, genau, das ist die Funktion.
Ja. Das ist schon geil.
Das ist mega geil gemacht und so. Und ich finde, sie sind mega bequem. Super leicht.
Aber kannst du die bedienen?
Geiles Design.
Am Ohr. Kannst du
da kannst irgendwie, wenn du dreimal drückst, dann nachher geht's einen Song weiter. Und, aber, also, die Lautstärke kannst du nicht einstellen. Aber, mein Gott, also, ich finde sowieso irgendwie, ich tue lieber das Handy für ihn, um etwas bedienen, anstatt, wenn ein Beknackter mir aufs Ohr pöppeln.
Oder? Ich finde es schneuse.
Nein, ja, ich meine, also, bei so diesen grossen, finde ich, Bose hat jetzt gerade eine neue announced, die Knöpfe haben. Eben, ich bin absolut pro Knöpfe, absolut gegen alles, was Touch ist.
Du findest doch bei Küchengeräten, habe ich gelesen, so gut.
Ja, ja, genau.
Touch ist doch so gut. Weil
nein, also von dem her, man könnte sie bedienen, man hat gewisse Sachen. Die App ist ein bisschen mittel. Also, weißt du, Equalizer hast du irgendwie drei Einstellungen. Du kannst nicht einfach deinen Equalizer selber einstellen und so. Aber ich finde es.
Aber Fazit, gute Preis-Leistung.
Die Preis-Leistung ist gigantisch. Ich meine, für 109 Stutz. Ja, ja. Ein neues Canceling ist nur so mittel. Das ist jetzt kein Vergleich zu der richtig grossen. Also, ich habe bis jetzt nur einfach Sonic da gehabt. Also, Muscheln mit neues Canceling. Das ist natürlich logisch, wie es kein Vergleich. Aber, mein Gott, das willst du. Also, weißt du, du kannst dir einfach von Apple das, die holen mit neues Canceling und die kostet dann irgendwie halt, ja, fast 300 Stutz oder so. Ich weiß nicht, was kostet. Ja. Aber
ich glaube, die sind über 200.
Ja, ja, sicher. Aber. Das sicher.
Das ist natürlich schon stolz
auf dich. Ja, eben, AirPods, nein.
Also AirPods. Nothing
genau. Ear. AirPods Pro sind 209 Stutz. Also kostet ein Hunderter mehr. Nothing Ear, genau, Nothing Ear heisst es. Und Nothing hat noch angekündigt, sie tun nicht sonst noch. Also, weißt du, so revolutionär, wie jetzt der Pay das angekündigt hat, ist es natürlich nicht. Aber Nothing hat noch ein paar mehr Produkte, haben sie irgendwann im Petto. Also, ich glaube, die Firma ist. Und ich finde das Design halt noch geil. Weißt du, wie sind da so, sie sind so durchsichtig anstatt weiss. Also, es hat nichts, das ist schon mal nice. Und das, irgendwie finde ich es ja.
Das reingesehen, ja. Ja. Das finde ich auch noch witzig zu sein. Coole Sache. Also, dann möchte ich euch noch ein bisschen etwas erzählen über.
Jetzt kommt ein Fehlsinn. Monolog.
Oh, ich sehe da, Manus ins Bild ist da gar nicht drin. Ich bleibe darum jetzt einfach noch kurz da.
Du willst jetzt über Nightmare of the Wolf, The Witcher.
Ja, ich muss aber geschwind, ich meinte, ja gut, egal, wir bleiben dort im News, sonst habe ich am Manus das Bild nicht. Ja genau, ich zeige euch doch kurz den Trailer. Ich habe extra geschaut, um hier darüber zu reden. Ich hätte vermutlich auch sonst mal geschaut, aber dann hätte es mir nicht so passiert. Aber du siehst, wie ich mich da aufopfere. The Witcher, Nightmare of the Wolf ist... Netflix-Serie über halt The Witcher, also eine animierte Witcher-Serie. Und ich habe kurz nachgeschaut, es ist so eine südkoreanische, es geht jetzt da kurz an, es ist da schon drin. Mich hat es extrem an Dings erinnert, an Castlevania. Also ist der Castlevania-Trickfilm. Mhm. Okay. Ich muss jetzt das Ding nochmal reinholen. Irgendwie ist da dein Manus, sein Bild da nicht drin. Genau, Castlevania-Trickfilm. Es ist ein einzelner Film, einfach also eineinhalbstündiger. Okay. So, jetzt ist dein Bild auch wieder da. Und dreht sich nicht um The Witcher, also nicht um The Geralt, sondern um den Vesemir. Wer das Game gespielt hat, der kennt den. Das ist so sein... Ach, es ist ein Ersatzvater, also der ältere Witcher, oder? Und es erzählt eigentlich die Geschichte, wie der Vesemir zum Witcher geworden ist und auch wie der Kampf, ich glaube, das kommst du im Game aber nicht mit über, der Kampf, der geführt worden ist, dort Caer Morhen, wie das der Ort heisst, das Schloss, wo die Witchers wohnen und die Kinder zu Witchers machen, oder? Das ist ja so die Fantasy-Geschichte, wo die mit irgendwelchen komischen Mutagen werden die zu diesen bisschen übernatürlichen Menschen gemacht, mit Superfähigkeiten und so. Und ja, ich war gut gewesen, also spannend gemacht, geiler Sound, sehr blutig, gute Action. Ja, mich hat das Einzige, wirklich, was mich gestört hat, ist einfach, es ist mir zu fest Castlevania gewesen. Der eine war der gleiche Sprecher gewesen, wie eine Figur aus Castlevania. Optisch genau der gleiche Stil. Ich wollte nachschauen, ob es auch das gleiche
Studio ist.
Ja, Studio, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Aber aber es ist cool. Also kann ich absolut empfehlen. Kann man schauen.
Kann man schauen, sehr schön.
Und ja, Und eben, ich meine, geht ja nicht lang.
Geht nicht lang, ist eine halbe Stunde. Aber ist es so ein bisschen, ja, eben, ich komme nicht raus, wie das das Witcher, also weißt du, wie teilt das in mit irgendwie den Büchern, der Serie und den Games? Also weißt du, wo muss man das
einordnen? Es ist eben die gleiche Geschichte. Ich muss im Fall übrigens, ist ja gleich beim Video dann, das hat mir jetzt gerade abgestürzt. Es ist die gleiche Geschichte, ja, weißt du, wie die Bücher. Also ich meine, also 100% weiß ich es natürlich auch nicht mehr, oder? Aber die Bücher drehen sich halt schon um den Geralt und nicht um den Vesemir. Aber ich weiss, die Geschichte wird irgendwie angeschrieben.
Gerhard Witcher. So. Also genau. Gut. Genau. Die werden angeschnitten und das tut dort so ein bisschen. Okay. Ja. Das Ausschlachten von dieser Witcher-Franchise geht mir langsam auch ein bisschen auf den Wecker. Irgendwie. Dass man jetzt noch ein Anime noch erreicht und so. Und das ist irgendwie dann für mich auch mal gut. Ich habe auch schon die Serie reingeschaut und so. Ja. Also easy. Ich habe auch schon das Game nicht fertig gespielt und so. Viermal angefangen.
Sie sind völlig ausgeschlachtet. Ich habe nicht davon konsumiert, aber es ist mir zu viel.
Viermal neu angefangen und irgendwie einfach den fucking Training gefunden. Irgendwann schaffe ich es dann schon mal. Jetzt kommt dann jetzt der Witcher übrigens, das Game, dass man da nochmal schnell am Bogen schlägt, gibt ja auch nochmal ein Update. Irgendwie ein High Fidelity, Raytracing. Dann gib ihm zum 5. Mal nochmal eine Chance.
Haben sie da nicht gerade irgendwie gesagt, weil sie ja noch Cyberpunk am Update sind, sie wissen davon nicht, ob das Zeugs und
das ist? Ja, mal. Das ist auch. Ja.
Ich habe irgendwie.
Dann sind einfach zwei Shitshows.
Okay. Aber vom Games. Sind wir bei Games? Dann wechseln wir da. Manu ist da immer unsichtbar.
So. Ja, aber komm, wir machen weiter. Das ist jetzt wie die es einfach auf das Audio hören, die haben wir jetzt.
Genau. Darum, dann gehen wir doch weiter. Ich habe nämlich noch 3 Games. Also, ich tue zuerst ganz kurzes Update. Ich habe Psychonauts 2 durchgezockt. Sensationell. Gut. Ich muss sagen, der Jump'n'Run manchmal ein bisschen genervt. Kurze Länge zwischendurch, aber unglaublich viel Charme und herzhaftes Game. Wirklich geil. Geben wir den Shit. Psychonauts 2.
20.
Ich habe es im Game Pass gesehen, ich Zeit nicht.
Ja.
Nein, nicht 20, nicht, sicher nicht 20. Zwischen 10 und 15, hätte ich gesagt. Je nachdem, wie viel du machst. Dann habe ich Aliens Fireteam Elite. Und zwar, ich habe es mit dem Luca, habe ich das gestreamt. Und es ist... Mit Simon und ich dann ja vielleicht diese Woche noch...
Colonial Marines.
Zeigen.
Ah, das ist ja gut.
Ich muss da wieder. Sorry, ich muss die Kamera finden für den Ring. Da, das Colonial Marines. Aber Aliens Fireteam Elite mit dem beknackten Namen ist ein Kooperativ. Also du spielst das dritte. Es ist wie Left 4 Dead. Du spielst eigentlich Kampagne durch und die erste ist auch in einem Raumschiff, nachher bist du auf der Erde und so. Und kämpfst dich einfach bis zum Schluss vom Level und musst ab und zu Schalterrätsel machen und ballerst dich da durch. Es gibt 4 verschiedene Klassen. Hey, und es ist im Fall, ich finde es wirklich, es ist recht easy. Also der Sound ist mega, mega geil. Das ist wirklich, da haben sie verdammt gut gereicht. So der Klang von der Waffe oder wenn du einen Headshot machst, dann gibt es dann ein Geräusch und der schwillt das so schön an. Wirklich gut gemacht. Also es ist, ich finde, es trifft es gut, wenn du ein Aliens-Game erwartest mit Marines. Ich finde, es hat sogar ein bisschen so ein das Unheimliche, weißt du, von... Eigentlich ist ja Alien assoziiert man zumindest die alte ja mit solchen Horror.
Also das Alien, nein, das ist ein Horrorfilm, das ist kein Science-Fiction-Film, sage ich immer, oder?
Genau, aber auch
also die Science-Fiction-Film, aber das spielt gar keine Rolle, das ist ein Horrorfilm.
Nein, schon, aber aus 2 ist noch so ein Horror gewesen. Weißt du, 2 ist dann lustig gewesen, aber immer noch unheimlich. Und ich finde, der hat das auch noch ein bisschen. Natürlich, weißt du, die kommen ja zu Hunderten da, die Aliens. Aber weißt du, wenn wieder mal ein Schacht aufgeht und eins rausspringt oder, und sie dann irgendwie an der Wand entlang säckelt und es ist gut gemacht, oder? Und weißt du, oft kommen sie so in Wellen und dann tust du halt deine Minen am Boden platzieren und dann merkst du aber, die kommen halt einfach über die Wände, oder? Und die Minen bringen nichts. Aber kurzweilig, aber mit Kollegen super Fun und ich habe einfach das Gefühl, ich repetitiv und ich glaube, wenn ich die Kampagne durch hätte, dann würde ich sie nicht mehr spielen. Also weißt du, sind ich glaube, 4 Kampagnen aus je 3 Level. Ich glaube so, ich habe das Gefühl, die 12 gespielt hast, dann hast du es gesehen. Aber kostet 40 Stutz, ich finde es witzig.
Aber ich glaube, die 40 Stutz kannst du sparen. Ist es nicht im Game Pass oder so? Das wäre jetzt ein typisches Game, im Game Pass an einer LAN mal wieder aufspannen und dann aber wahrscheinlich auch nach einer Stunde finden, nein, komm, wir machen etwas anderes.
Aber es ist, weißt, es verspricht nicht mehr, finde ich. Es ist wirklich, du erwartest, du möchtest zusammen mit deinen Kollegen einen lustigen Koop-Shooter. Das hat es voll. Es hat geile Waffen und ja, witzig gemacht. Aliens, Fireteam Elite. Dann das nächste, Rustler. Also wie? Rustler geschrieben. Hey, das ist auch noch ein ungewöhnliches. Es ist wie GTA 1 oder 2, aber im Mittelalter.
Ja.
Also ich finde es eine interessante Mischung. Aber wer GTA 1 und 2, das ist ja so, oder? So top-down. Mhm. Habt ihr das mal gezockt?
Voll. Kenne ich auch noch.
Du bist aber 3 gestiegen.
Ja, sicher.
Ich habe die auch geliebt, oder? Und es ist wirklich genau die Perspektiven. Und spielt sich auch sehr ähnlich, oder? Du bist halt irgendein Dummdödel im Mittelalter. Und erledigst halt einfach Aufträge. Wirklich wie das GTA 2, oder? Irgendwie. du sagst schon mal, du kannst mit den Rössern reiten und die Steuerung ist irgendwie ähnlich wie mit den Autos im GTA. Du bist huere schnell, je nachdem, welches Ross das hast, oder? Am Anfang hast du das 0815 Pferd, das ist natürlich mega langsam. Aber du kannst natürlich die einfach klauen und dann wirst du verfolgt von... Kinderhorst gibt es da. Genau, ja, und du wirst natürlich dann auch verfolgt von der Polizei mit Sirenen und so.
Was? Eigentlich was?
Ja, natürlich.
Ah, es ist so und, wacko.
Ja.
Oh Gott.
Aber genau, und es hat einen lustigen Humor und
ja, das
Problem ist einfach, ich finde, es ist irgendwie das Balancing oder vor allem die Steuerung, also die Rösser sind so, solange du nur gerade ausreitest und leichte Kurven machst, ist kein Problem, aber dann verfangst du dich mega schnell im Bäumen, Kurven machen ist der Horror und dann, wenn dich irgendwie mal die Polizei verfolgt, es gibt echt kein Entkommen, oder? Also du kannst dich nicht abschütteln, du kannst eben so das Pimp My Horse durchreiten, weißt du, wo dieser Ross umgesprayt wird, sozusagen. Das ist eigentlich das einzige Ding zum Entkommen.
Oh Gott.
Dann gibt es auch noch Upgrade-Funktionen und es ist einfach wirklich eigentlich witzig und ich habe die eine Quest-Reihe gemacht, wo solche Ritter der Kokosnuss sind. Oder?
Ja, das ist ja
der Ritter, oder? Genau. Okay. Und, aber auch noch lustig gemacht, weißt du, ich habe gedacht, ja, weißt du, immer so die billigen Anlehnung an Popkultur, oder? Aber ich finde es lustig, sie haben wirklich einen eigenen Twist, der heilige Gral, sie merkt dann einfach, er ist Alkohol und Alkohol ist eigentlich genauso gut wie, wie so das ewige Leben, also er erfüllt eigentlich genau den gleichen Zweck und hat dann wirklich eine lustige Questreihe, aber wirklich, es ist einfach so, einfach das nimmt zu wenig gut umgesetzt. Dann sind Checkpoints meistens vor dem Dialog, dann skippst du zuerst eine Minute Dialog noch durch, bevor du wieder hinreiten kannst und einfach das Checkpoint-System ist einfach oft schlecht, dass einfach viele so Schritte nochmal machen musst. Eigentlich ist doch jetzt klar, dass nach dem aus DC, ich möchte nicht den ganzen Weg hier wieder machen. Und du stirbst mega schnell auch im Kampf, oder? Sie haut dich 2-3 Mal mit dem Schwert, du kannst dich dann kaum verteidigen. Mich nervt wirklich das. Also ich finde eigentlich, das Game wäre eigentlich gut, aber es müsste einfach noch ein bisschen gepatcht werden. So ein bisschen das Balancing und Steuerung müsste es noch ein verbessern. Das ist eigentlich recht lustig. Easy Grafik, lustiger Stil. Ich finde, das Setting passt wirklich gut. Aber so.
Ja. Yeah.
So ist es eigentlich ein Krampf.
Ich weiß nicht. Manchmal gibt es Sachen, da hat die Welt darauf gewartet. Aber ich glaube, auf das jetzt wahrscheinlich schon nicht, oder? Das GTA.
Nein, aber weißt du, wenn das ein bisschen besser wäre, ich würde es weiter zocken. Aber so habe ich wirklich keinen Bock. Also ich kann einfach. Es hat mich wirklich dann angeschissen, weil es einfach so. Es ist frustrierend.
Ja. Es fehlt schon ein bisschen in dem Fall. Es fehlt nicht wenig, dass es wirklich gut ist. Es hat schon viele Sachen.
Aber ich glaube, das wäre jetzt schon noch. Weißt du, die Schwierigkeit, dass du ein bisschen mehr Schaden einsteckst, dass sich die Polizei ein weniger verfolgt, Checkpoints ein bisschen besser machen. Das sind ja jetzt nicht irgendwie. Ich sage das zwar, ich habe letzten Artikel gesehen, weil bei IGN oder so, wo dann mega viele Entwickler haben ein Beispiel gebracht, wie schwierig entwickeln ist. Und mega viele Sachen, wo die Leute sagen, könnt ihr nicht das noch kurz einbauen? Bedeutet einfach, nein. Ja. Nein. Ja, ja. Ich kann nicht einfach ein Safe-Game einbauen, ich muss ein komplett Game neu bauen. Darum, vielleicht ist das alles nicht so einfach.
Wahrscheinlich ist es genau eben das, dass man nachher merkt, oh fuck, oh gee, oh nein.
Okay. Dann habe ich noch das komplette Gegenteil von Chaos im Mittelalter.
Da bin ich pumped auf das.
Und gechillt, vielleicht habt ihr schon mal geträumt, einfach in den 80er Jahren Böstler sein. Irgendwo so im Hinterland von den USA. Hey, es ist wirklich ein ganz spezielles. Das heisst Lake, also See. Und du bist du bist glaube also IT, du bist eine Programmiererin und willst glaube einfach eine Auszeit. Man weiss nicht wirklich den Grund, aber sie geht dann dort, wo sie aufgewachsen ist und übernimmt so ein bisschen den Job, den ihr Vater schon gemacht hat. Und du für zwei Wochen spielt sie die Pöstlerin. Und du bist wirklich, du hast so deinen Truck, fährst mit dem um, auf der Karte siehst die Haltestellen, oder? Und dann tust du Brief im Briefkasten oder Päckchen, musst hinten rausnehmen, das Richtige, und dann bringst du dort hin. Und dann geht es meistens einfach so ein bisschen mit diesen Leuten umquatschen, weil du kennst dann viele vielleicht noch von früher und weißt irgendwie deine ehemalige Freundin. Und dann, es ist so sehr chillig gemacht. Ich habe jetzt schon eine Woche gespielt und ich habe das Gefühl, wenn sie sagt, sie ist zwei Wochen dort, ich bin nicht sicher, ob ich dann schon in der Hälfte bin, oder? Und ich weiß auch nicht, ob jetzt da noch irgendein grosser Twist kommt oder ob es wirklich einfach um die Beziehungen geht und mit den Leuten ein quatschen, habe ich auch mal den Eindruck. Es ist irgendwie, es ist nicht, weißt du, langweilig, dünnt negativ. Es ist sehr ein ruhiges Game, ja. Aber ich finde es irgendwie noch, mich interessiert die Geschichte, das ist noch lustig gemacht. Dann hilfst du irgendwie den einen im Video, in der Videothek,
ja, das habe ich gesehen.
Den Leuten Video zu verteilen. Was ich den Eindruck habe, was der, so der Aufhänger ist von dem, von dieser Geschichte. Weil, oder, wenn du fragst dich ja, was soll das Ganze? Ich glaube, so ein unterschwellig geht es eben darum, sie ist so eine, die sich immer Zeugs lässt aufschwätzen. Weißt du, sie macht ja dort auch wie Ferien und dann das Erste, was passiert, ihr der Chef schickt ihr dann irgendwie so ein dickes Manuskript, das sie noch durcharbeiten sollte. Yeah. Und du merkst dann nachher, alle Leute dort wollen irgendetwas von dir, oder? Also hast du Frage, hey, kannst du nicht noch das für mich, den Brief einfach noch schön gratis dem anderen geben? Und, oder die eine, die die Katzenlady will, dass du ihre Katze zum Doktor bringst und du kannst aber auch sagen, nein, Haupt, mache ich sicher nicht. Ich finde es noch lustig, ich freue mich, ob ich dann mega schnell fertig bin. Ich habe schon mega vieles abgelehnt, weil ich gefunden habe, nein, ich bin doch nicht in Bibel. Weißt du? Hallo? Ich bin da im Auftrag von der Post. Nein, aber Filme verteilen, das ist übrigens witzig. In dieser Videothek hat es natürlich dann die es hat sehr oft Original-Film-Covers auf diesen Videokassetten, aber andere Titel. Weißt du, irgendwie Karate Kid ist Kung Fu Kid. Aber weißt du, trotzdem mit dem weißen Bändeli mit dem roten Punkt. Politisch völlig inkorrekt. Oder, was hat es jetzt noch gehabt? Back to the Future ist natürlich Back to the. Was ist es? Back to the Present? Manchmal sind es nicht sehr originell gewesen. Aber es hat ein paar lustige gehabt, die einfach dann andere Titel waren. Ey, aber es hat noch Charme. Also ich finde es noch lustig, aber man, das ist sicher, ich habe das Gefühl, du bist in 2 bis 5 Stunden, schätze ich, das Spiel.
Hat es eine overarching Story irgendwie?
Nein, du weißt es wirklich nicht. Das, ist so, das hat mich auch an Firewatch erinnert. Oder? Das ist wie so eine Auszeit, die sie sich nimmt. Oder? Also eben, es fängt an, dass sie halt irgendwie gerade ihr Projekt abschließt und dann eben einfach 2 Wochen den Aushilfsjob annimmt. Wieso, weisst du jetzt noch nicht.
Ja, vielleicht, das kommt wahrscheinlich, es wird schon alles irgendwie zusammenlaufen zu etwas, habe ich das Gefühl, oder nicht? Oder ja, vielleicht ist nachher irgendwo 2 Wochen da gewesen, bist Bäckli-Böschli gewesen, tschüss.
Es wäre ein rechter Twist, wenn es noch irgendeinen Mordfall
gäbe. Nein, weisst du, ich meine nicht Mordfall, aber dass so etwas in die Richtung geht, wieso, ja.
Aber, nein, es ist nur witzig, der Sound ist scheiße. Ich muss sagen, der Sound ist wirklich scheiße. Er ist so unglaublich langweilig. Ja,
blim.
Ja, wirklich zu schlafen.
Wahrscheinlich noch irgendwie mit, du hast einen Rat? Lass mich raten. Wahrscheinlich mit Ukulele und mit Xylophon. Und ding.
Ach, nein, viel langweiliger im Fall. So, totale Schnarchmusik. Also, weißt, wie
was
so
hast du erwartet? Ein Death Metal Soundtrack, oder was?
Nein, aber es ist irgendwie. Weißt du, wenn du das Radio abstellst, der Hintergrundsound ist etwa genauso langweilig wie der Radiosound.
Ja. Also wie einfach, Nacht.
Das ist ein bisschen schade. Ja, der Sound, der Soundtrack für unser Leben. Ja, also, das ist Lake.
Wo gibt es das? Wie viel? Ich glaube, es ist ein günstiger, aber leider auf dem Game Pass.
Ja, genau. Ich spiele es auf dem PC. Ja, ich habe einen Code bekommen. Ich weiß es im Fall. 20 Stutz.
Naja, ist easy.
Es gibt eine Demo.
Ah, sogar?
Genau.
Vom Game Pass.
Und das ist noch lustig. Es ist auch noch lustig, es ist ja am 1. September rausgekommen, es fängt auch, dein erster Arbeitstag ist auch der 1. September.
Oder ist er dann am 2., wenn du am 2. anfängst, der 2.?
Ich glaube, es geht ja dann weiter, ich glaube nicht. Ja, das muss man eben herausfinden. Ja, also, habt ihr noch etwas? Habt ihr auch noch irgendwas gezockt?
Ich bin aktuell voll im Dorfromantik-Spiel, weiss nicht, über das
schon. Aber du gehst immer noch? Was ist dein... Was ist dein Highscore?
Ich glaube, ich bin fast 200'000 bin ich jetzt. Ich bin Top 70 in dem Spiel. Ja.
Nein, was? Du bist jetzt mit einem Highland-Dorf-Romantik-Gamer.
Also ich bin...
Kompetitiv? Gibt es E-Sport?
Ja, offenbar. Ich weiss nicht, das ist nicht so ein spannender E-Sport, weil ich bin an dem Run jetzt sicher ein paar Wochen schon. Also weißt du, wenn deine Fläche so gross ist, du bist an jedem Teile am Hinlegen bist du etwa 5 Minuten dran, weil du suchst alles ab, wo du es auch nicht tun.
Stimmt, das ist ein riesen Level. Eben, eine Dorfromantik, ich meine, ich habe davon mal geredet. Das ist auf eine Art einfach beschrieben, so ein wie Siedler. Du leihst Feldli und baust sozusagen die Welt auf. Und je nachdem, wie und wo sie platzierst, gibt es halt mehr Punkte. Und du kannst dich, irgendwann kann es auch fertig sein.
Oder Carcassonne ist auch noch so ein Vergleich, oder? Carcassonne
ist auch so. Das ist der bessere, glaube ich.
Weil die leihst ja aktiv zum Spielen.
Stimmt. Ja. Ja.
Meine
stimmt.
Strategie war einfach, nicht mehr aufhören und jetzt bin ich immer noch dran.
Wow!
Du hast jetzt einfach.
Ist das nicht das Game? Das nicht mehr aufhören. Nicht. Das
ist aber es ist langsam auch ein bisschen nervig, weil eben, es ist so komplex und du bist einfach noch langsamer. Ja. Und ich schaue nebenbei einfach immer welche Serien und dann hast du manchmal einfach 15 Minuten
ein das ist geil.
Blättchen. Aber
ich hoffe, dein PC crasht irgendwann, weil es einfach überlastet ist, weil es einfach irgendwie 32 GB RAM braucht oder so.
Ich habe immer noch Art of Rally. Ich bin immer noch Art of Rally. Jetzt kommen wir in die Gruppe B. Ich finde es das geilste. Ich finde es das geilste Race-Game aus von dem.
Der Kollege ist auch voll
pumped. Das ist so gut. Jetzt kann ich, vor allem, wie es freischalten, wie du hässig wirst natürlich. Jetzt habe ich angefangen. Wenn immer wieder neu startest, dann irgendwann bekommst du keinen Bonus. Bekommst du die Skins nicht und so. Darum habe ich dort irgendwann gefunden, Jetzt, ich will weiterkommen, weil ich habe dann immer Neustart einfach nicht gemacht und dann aber, wenn du neue Rallye anfängst, wenn du dann rausgehst und dann neu anfängst, ist ganz eine andere Rallye und dann, das ist wieder. Ah. Aber das ist so geil, wie die Autos verschieden sind und jetzt habe ich irgendwie einen krassen BMW, hohen Heckschleuder, den ich aber mega im Griff habe, wo man einfach fesselt. Ich habe immer 5 Autos durchprobiert, nichts ist gegangen und der ist jetzt genau, das ist jetzt das, was ich, das ist jetzt richtig geil. Fahrt sich wie auf Eier, aber wenn du ihn im Griff hast, paff! Und das ist so gut. Und jetzt bin ich bin dort übrigens nur, ich will nicht angeben, aber ich bin schon auch oft in den Top 5% im Leaderboard. Okay. Also.
Sind das schon Top 70? Ich muss auch mal Prozent
sagen. Also Top 70 lange nicht, es sind 200, in den Top 250. Aber es ist ja immer von dieser Rallye, in dieser Klasse und so. Also es ist so ein kleiner Erfolg. Und von Leuten, die noch auf dem Xbox sind. Ja.
Nice. Ich muss mal schauen, ob es Crossplay gibt, das Team zu...
Bei Art of Rally eben nicht.
Meinst du nicht?
Nein, ich glaube nicht. Oder wie könntest du dir... Nein, du kannst es nicht einrichten. Das ist aber leider nicht.
Nein, dann kann ich gar nicht
gleich du kommst eben nicht vor. Sonst hätte ich dich ja gesehen.
Aha. Ah, ja gut, dann nicht.
Oder ich weiß gar nicht.
Das ist schon ein Scheiß, dass Steam und Windows Games irgendwie, Windows Store Games nicht kommunizieren können. Ja, anyhow, also komm, dann machen wir doch da Schluss. Und hey Manu, danke vielmals, dass du dabei warst. Wo finden wir deine Sachen, deine Arbeit?
Sehr gern. Deine Posts? Ich bin auf Twitter und auf LinkedIn am aktivsten. Auf Twitter bin ich der MYI-Helder. Und auf LinkedIn einfach Manuel Oberholzer. Dort bin ich am aktivsten, ja.
Also, dann gehen die schauen und wenn das nächste Post kommt, wenn die Boys wieder mit anpacken, wenn es da etwas aufzubauen gibt. Und also, dann, ja, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und bis nächste Woche.
Ciao. Tschüss.